Mein Name ist Silvia Liebrich, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung seit 11 Jahren. Ich war davor beim Handelsblatt und habe mein Handwerk bei der Deutschen Presseagentur gelernt. Ich bin also schon fast 20 Jahre im Journalismus und habe mich lange Zeit mit Finanzthemen befasst und befasse mich jetzt seit 6 Jahren intensiv mit Rohstoffen und mit Lebensmitteln. Und ich nehme mal an, das ist der Grund, warum ihr mich eingeladen habt. Weil ich mich natürlich auch mit den politischen Hintergründen befasse und vieles, was mit Lebensmitteln und Skandalen zu tun, ist nicht einfach ein Zufall, sondern es hat Systeme. So, ich würde dann gleich mal einsteigen. Den Vortrag, den ich jetzt hier ausgearbeitet habe, der hat die Überschrift „Das patentierte Schwein“ oder „Wissen wir wirklich, was wir essen?“, ist die Frage, die dahinter steht. Ich wurde darum gebeten, Thesen zu entwickeln, was ich denke, wie es funktioniert, und ich würde jetzt damit mal einsteigen mit meiner ersten These. Es gibt tausende von Produkten, aber haben wir wirklich die Entscheidungsfreiheit? Nein. Verbraucher sind ahnungslos, sie wissen nur selten, was da auf ihrem Teller liegt, und wollen sie es herausfinden, stoßen sie schnell an ihre Grenzen. Wer etwa auf keinen Fall gentechnisch veränderte Lebensmittel essen will, steht in Deutschland auf verlorenem Posten. Denn die Kennzeichnungspflicht ist beschränkt und lässt viele Ausnahmen zu. Inhaltsangaben sind unübersichtlich und völlig unverständlich formuliert, und das hat System. Zweite These: Die Lebensmittelindustrie trickst und täuscht. Die Werbung zeigt uns idyllische Bilder von heimeligen Bauernhöfen mit idyllischen Wiesen, auf denen die Kühe noch mit Hand gemolken werden und die Hühner freien Auslauf haben. Die Werbung verspricht uns auch gesunde Bonbons für Kinder, die Vitaminzusatz haben und Kalzium, weil das macht Kinder ja stark. Was sie nicht sagt, dass die Bonbons vor allem aus Zucker bestehen, und das ist nicht nur schlecht für die Zähne, sondern mit ein Grund dafür, warum die Kinder überwiegend an Fettleibigkeit leiden inzwischen in Deutschland. Die Lebensmittelindustrie gaukelt uns also eine heile Welt vor, die es so nicht gibt. Einziges Ziel dieser Strategie: den Umsatz zu steigern. Dabei scheint fast jedes Mittel recht. Werbebotschaften und die Realität, hier liegen Welten dazwischen. Wie sagte nicht die Juristin des Markenverbandes vor kurzem bei einer Veranstaltung an der Uni Bayreuth so schön: Wer glaubt, dass McDonald's das Fleisch für seine Hamburger von einem malerischen bayerischen Bauernhof bekommt, wie in der Werbung gezeigt, der glaube wohl auch an die Existenz der lila Milka-Kuh. Im Klartext heißt das nichts anderes: selber schuld, wer den Schmarrn glaubt, der in deinen Fernsehspots und Anzeigen präsentiert wird. Stellt sich also die Frage, wo hört die Werbung auf und fängt der Betrug an? Die Auffassung von Verbraucherschützern und Herstellern darüber gehen weit auseinander. Die einen finden, dass Schwarzwälder Schinken von dort kommen muss, wenn er so heißt. Andere sehen das weitaus lockerer, vor allem die Hersteller, die halten das für völlig übertrieben. Was geht und was nicht, müssen in diesem Land immer häufiger die Gerichte klären. Inzwischen ist über solche Themen eine heftige Debatte entbrannt, auch weil Verbraucherschützer nicht locker lassen. Vor 10 Jahren wäre das noch völlig undenkbar gewesen, weil es damals noch keine starken Interessenvertretungen wie etwa die unabhängige Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gab. Denn die staatlichen Verbraucherzentralen sind nicht unbedingt unabhängig. Sie unterstehen dem eigenen Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Ihr Budget kommt vom Staat, ist beschränkt und wird seit Jahren nicht erhöht, obwohl das dringend nötig wäre. Dritte These: Wer betrügt, muss nicht mit drastischen Strafen rechnen, weil das Recht die Industrie besser schützt als den Verbraucher. Beispiel: Wer in Deutschland Steuern hinterzieht, muss mit wesentlich härteren Strafen rechnen als etwa ein Händler, der Gammelfleisch verkauft. Und nicht nur das: Wer das Leben und die Gesundheit von Menschen durch schlechte oder verdorbene Lebensmittel gefährdet, kann unter bestimmten Umständen sogar auf nachsichtige Behandlung und Schutz durch den Staat hoffen. Nämlich dann, wenn er glaubhaft versichern kann, dass seine wirtschaftliche Grundlage bedroht ist und mit ihr viele Arbeitsplätze. Ist immer ein gutes Argument hierzulande. Was heißt das für uns? Bringen Hersteller gesundheitsschädliche Produkte in Umlauf, sind wir die Letzten, die das erfahren, wenn überhaupt. An die Öffentlichkeit dringen in der Regel nur ganz krasse Fälle, wie etwa der mit hochgiftigen Bakterien verseuchte Harzer Käse von Lidl vor 1,5 Jahren. Ohnehin wird vieles erst dann publik, nachdem sich das Problem bereits erledigt hat und der Gegenstand buchstäblich verspeist ist. Dumm gelaufen könnte man meinen, doch nicht immer geht das gut aus. Einige Menschen sind nach dem Verzehr des giftigen Harzer Käses gestorben, weil die Rückrufaktion für sie zu spät kam. Für den Hersteller und für Lidl hatte das bis heute kaum Konsequenzen, also ist keine Schadensersatzzahlungen fällig geworden. Also mir ist nichts bekannt, wenn jemand anderes weiß, soll er sich bitte melden. Wäre interessant, würde ich gern darüber berichten. Ein anderes Beispiel ist der Dioxinskandal Anfang des Jahres. Nur der Name der Firma, die das kontaminierte Tierfutter in Umlauf gebracht hat, wurde bekannt. Nicht aber die der vielen Produzenten, die das Zeug verfüttert haben, die das Kraftfutter ihren Tieren gaben und ihre Produkte trotzdem in Umlauf bringen konnten. Wir haben nachgefragt, warum das so ist, und dann hieß es geht darum, wirtschaftlichen Schaden von den Produzenten abzuwenden. Aber wer schützt die Konsumenten? Sie müssen sich darauf verlassen, dass die Ämter rechtzeitig alles aus dem Verkehr ziehen. Doch die sind völlig überlastet und unterbesetzt, können also eine hundertprozentige Sicherheit überhaupt nicht garantieren. Wie viel mit Dioxin belastete Lebensmittel letztendlich in Umlauf gelangt sind, darüber kann man deshalb nur spekulieren. Aber es war so, davon kann man ausgehen. Vierte These. Lebensmittelskandale sind die Folge fehlender Markttransparenz. Gut 30.000 neue Lebensmittelprodukte kommen pro Jahr in Deutschland auf den Markt. Wer da den Überblick behalten will, steht auf verlorenem Posten. Nicht nur die Konsumenten sind völlig überfordert angesichts der Warenflut. Liebgewonnene Produkte verschwinden von heute auf morgen, werden ersetzt durch neue. Selbstverständlich ein paar sind teurer, dafür aber vielleicht gut für das Immunsystem, sagt der Hersteller. Von solch vermeintlichen Vorzügen mag nicht jeder überzeugt sein und Misstrauen ist durchaus angebracht. Auch Aufsichtsbehörden, Gesundheits- und Patentämter geraten angesichts dieser Flut an Ware an ihre Grenzen. Sie sind kaum in der Lage, diese Menge an Neuheiten zu prüfen, auch nicht den Zusatznutzen, den sie versprechen. Die notwendigen Studien dafür liefern ohnehin die Hersteller selbst. Doch wer überprüft deren Richtigkeit? Seit ein paar Monaten ist dafür die EFSA zuständig, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelaufsicht und Sicherheit. Doch allein diese Aufgabe, diese neue, hat die Behörde inzwischen regelrecht lahmgelegt. Es gibt einen riesigen Antragsstau, weil es an Personal, Ausstattung, Know-how und Geld fehlt. Die Angaben der Hersteller und die vorgelegten Studien zu kontrollieren. Bis etwa geprüft ist, ob jetzt dieses Joghurt mit Zusatznutzen tatsächlich förderlich für die Verdauung ist, wie versprochen, vergehen daher mehrere Jahre. Das Produkt ist also jahrelang auf dem Markt, bevor seine Werbesprechen richtig geprüft sind. These 5. Der Markt für Lebensmittel ist intransparent, weil Hersteller und Politik das so wollen. Wissen wir, was da jedes Jahr neu in den Laborküchen angerührt wird und am Ende in den Verkauf gelangt? Nein. Herstellungsprozesse sind patentiert, Rezepturen durch Firmengeheimnisse von neugierigen Blicken und Fragen geschützt. So manches dieser neuen Vorzeigeprodukte würde schwer im Regal liegen, wenn man genauer hinschauen würde. Wenn etwa ein Starkoch für teures Geld Rinderfonds anpreist, die bei genauer Analyse aus Wasser mit Zusatz von künstlichen Geschmacks- und anderen Zusatzstoffen bestehen. Die Lebensmittelgesetze, die inzwischen von Brüssel bestimmt werden im Grundsatz, sind so kompliziert, dass selbst Experten wie Professor Leible von der Universität Bayreuth sagen, da blickt kein Mensch mehr durch, nicht mal er. Wer in Deutschland ein neues Produkt auf den Markt bringen will, braucht so viel juristisches und technisches Know-how, dass er dafür externe Berater engagieren muss. Vor allem für viele kleine Hersteller ist das ein erheblicher Kostenfaktor, der ihre Innovationskraft hemmt. Auf eigenes Personal auf diesem Gebiet können nur Großkonzerne wie Nestlé, Kraft, Unilever und Co. zurückgreifen. Sie sind damit auch klar im Vorteil, wenn es darum geht, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Kommen wir zu These 6. Wenige Großkonzerne dominieren den Markt und auch die Branchenverbände. Und sie bauen ihre Macht immer stärker aus. Sie verdrängen kleine Hersteller oder kaufen sie einfach auf. Weil Großkonzerne auch in den Verbänden der Lebensmittelindustrie das Sagen haben, bestimmen sie auch dort mit ihren Mitgliedsbeiträgen, wohin die Reise geht. Die Interessen der Mehrheit kleiner Hersteller sind unterrepräsentiert. Für Verbraucher heißt das, dass sie immer mehr Einheitsbrei vorgesetzt bekommen, zusammengerührt in den Großküchen mit allerlei technischem und chemischem Schnickschnack, der für den Laien völlig unverständlich ist. Wie will man da verstehen, was man isst? These 7. Großkonzerne nehmen starken Einfluss auf Politik und Gesetzgebung. Zu ihrem eigenen Nutzen und zum Schaden der Konsumenten. Dafür gibt die Lobby Milliardenbeträge aus. Mit aller Macht hat sich die Industrie etwa gegen die gegen die Lebensmittelampel gestemmt und das haben sie sich 2 Milliarden Euro kosten lassen. Sagen sie auch ganz offen, was sie dafür aufgegeben haben. Mit Erfolg, ein einfaches, übersichtliches System zur Kennzeichnung von Lebensmitteln ist damit gescheitert und wir müssen uns weiterhin mit komplizierten, unverständlichen Kleingedruckten auf Packungen herumschlagen, wenn wir feststellen wollen, was wir da kaufen. Das Scheitern der Lebensmittelampel ist ein Politikum. Er ist ein Sieg für die Industrie und eine Niederlage für transparenten Verbraucherschutz. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, fragt man sich da. Anwälte der Konzerne sind so freundlich und unterstützen die europäische Regierung und deren völlig überlastete Parlamentarier bei der Formulierung von Gesetzesvorgaben, und zwar passagenweise. Entscheidende Gutachten werden von der Industrie nicht nur in Auftrag gegeben, sondern auch finanziert. Ganz nebenbei sorgen die sogenannten Experten aus der Großindustrie auch dafür, dass die technischen und hygienischen Produktionsanforderungen für Produzenten so hochgeschraubt werden, dass sie für viele kleine Hersteller schlicht nicht mehr zu erfüllen sind, weil ihnen dafür das Geld fehlt. Eine höchst elegante Lösung, um sich mit Hilfe von Gesetzen lästige Konkurrenten vom Leib zu schaffen. These 8. Die Politik macht sich zum Erfüllungsgehilfen der Lebensmittelindustrie. Um zu sehen, welchen Stellenwert die deutsche Regierung dem Verbraucherschutz einräumt, muss man nur den Zuschnitt des zuständigen Ministeriums anschauen. Qua Amt müsste Bundesministerin Ilse Aigner eigentlich an Persönlichkeitsspaltung leiden, denn sie ist nicht nur Deutschlands oberste Verbraucherschützerin, sondern auch für die Ressorts Ernährung und Landwirtschaft zuständig und muss damit auch die Interessen der Lebensmittelindustrie und der Agrarindustrie vertreten. Das sind Aufgaben, die immer wieder ganz klar im Widerspruch zueinander stehen, weil es Interessenskonflikte zwischen den drei Ressorts gibt. Bestes Beispiel dafür ist wieder die Lebensmittelampel. Man fragt sich, wie macht Frau Aigner ihren Job? Steht sie morgens auf und kümmert sich 2 Stunden um den Verbraucherschutz, setzt sie sich mittags hin, um die Interessen der Lebensmittelindustrie zu vertreten und beruhigt sie abends die empfindsamen Gemüter der Bauern? Eine der wohl schwersten Zerreißproben war für sie der Streit um die Lebensmittelampel, das ist ganz offensichtlich. Die erschien ihr dann doch zu oberflächlich und wenig zielführend. Bedenken, die sie nun aber bei der Hygieneampel für die Gastronomie überhaupt nicht hat. Kein Wunder mag man sich da denken, schließlich muss sie sich da nicht mit mächtigen Großkonzernen anlegen, sondern hat es nur mit kleinen Gastronomen zu tun, die sich im Zweifelsfall kaum wehren können und auch keine mächtige Lobby ins Feld führen können. Dieses Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie ernst der Verbraucherschutz von der Regierung genommen wird. Er spielt allenfalls eine untergeordnete Rolle. Soweit zur Einleitung. Bevor ich jetzt weiter in die Details gehe, ich habe mir da sowieso gedacht, dass wir das mehr in Form einer Lesung machen, weil ich und Kollegen sehr viele Artikel auch zu dem Thema geschrieben haben, das ist vielleicht interessanter. Und würde aber vorab gerne mal mit Ihnen entwickeln ein Diagramm, wie denn der Kreislauf der Lebensmittelindustrie aussieht, um klarzumachen, dass es hier um höchst komplexe Vorgänge geht, die nicht allein im Laden stattfinden. Dazu würde ich vorne anfangen. Meine Zeichenkünste sind jetzt nicht so berühmt. Das soll jetzt symbolisieren die Landwirtschaft. Also wir fangen an auf dem Acker, dann haben wir hier die Verarbeiter, die zum Beispiel das Getreide zum Mehl machen oder den Kakao zur Kakaomasse. Dann haben wir hier die Fabriken, die unsere Lebensmittel machen. Und am Ende haben wir den Einkaufsladen. Hübsch, oder? Also auf jeden Fall sind dann hier wir. Die wir beherzt in den Supermarkt gehen. So, und ich weiß nicht, vielleicht wollen wir vorne anfangen und Sie machen mir jetzt Vorschläge, was Sie denken, welche Produzenten am Anfang eine Rolle spielen. Also wir haben hier auf jeden Fall die Bauern. Wer spielt auf der Ebene noch mit? Also, was braucht der Bauer, um was anzubauen? Also er braucht Chemie, er braucht Saatgut. Also haben wir es hier mit Agrarkonzernen zu tun, wie Monsanto, Bayer. Dann haben wir es natürlich mit Chemiekonzernen zu tun, die Düngemittel herstellen und Landmaschinenhersteller. Die alle haben ihre Interessen hier. Alle wollen Geld verdienen. Hier haben wir die Hersteller, die Rohstoffe erstmal verarbeiten und dann an Abnehmer in der Industrie schicken. Also um ein Beispiel zu nennen, hier kommen die Kakaobohnen an und werden zu Schokomasse verarbeitet. Ein Vorprodukt. Kann man das überhaupt lesen, was ich da schreibe? Und dann, um bei der Schokolade zu bleiben, dann nehmen wir hier mal raus, haben wir hier die Schokofabrik von Lindt. Und Lindt liefert an Rewe. Und wir gehen hier einkaufen. So. Und dazwischen haben wir ganz viele Stufen oder viele Behörden, die mitreden. Wir haben den Staat, den Deutschen, wir haben die EU, wir haben aber auch Leute, die dazwischen sitzen, das sind Wissenschaftler. Fällt sonst noch jemand etwas ein, was man da noch einfügen könnte? Ich muss es ja jetzt nicht hier vollständig machen. Aber das können wir ja nachher vielleicht auch noch nachholen, wenn es an irgendeiner Stelle fehlen soll.
Hat die WTO da
Die WTO hätte gern Einfluss. Diese Verhandlungen, Sie meinen jetzt die Verhandlungen über die Handelsabkommen und diese Dinge, hat keinen direkten Einfluss, weil man ja im Moment immer noch zu keinem Abschluss dieser Verhandlungen gekommen ist, wo klare Regeln festgestellt werden. Also was die Handelsregeln angeht, die politischen Vorgaben, die machen die EU und der deutsche Staat muss sie umsetzen. So ist im Moment das gängige Prozedere. Und dazwischen haben wir die Lobbyisten, ein Heer von Anwälten und sogenannten Experten, also das will ich Ihnen jetzt im Detail ersparen. Aber das ist so der Kreislauf und an diesem Kreislauf kann man auch festmachen, wer wo verdienen will. Und all dieses hat Auswirkungen auf uns. Auswirkungen, die wir vielleicht, über die wir uns nicht im Klaren sind, weil sie weit weg von uns stattfinden. Und ich will anfangen ganz vorne und die Agrarkonzerne rausgreifen. Das Stück, das ich letztes Jahr darüber geschrieben habe, heißt das patentierte Schnitzel. Wie der amerikanische Agrarkonzern Monsanto versucht, die Herstellung von Lebensmitteln unter seine Kontrolle zu bringen mit der Neuerfindung des Schweins. Ein umstrittenes Patent auf die Züchtung von Schweinen ist erst seit einigen Tagen vom Tisch und viele Landwirte dürften erleichtert aufgeatmet haben. Möglicherweise zu früh, wie sich nun herausstellt. Denn der US-Agrarkonzern Monsanto hatte bereits seinen nächsten Versuch gestartet, um Landwirte und Verbraucher mit Patenten in der Schweinemast zur Kasse zu bitten. Nach Recherchen von Greenpeace und weiteren Organisationen will der Konzern das Fleisch von Schweinen, die mit gentechnisch veränderten Futterpflanzen Monsanto gefüttert wurden, als Erfindung für sich beanspruchen. Monsanto hat offenbar bereits im vergangenen Jahr bei der Weltpatentbehörde in Genf Lizenzansprüche auf Schinken und Schnitzel angemeldet. Dahinter steckt das strategische Interesse, die gesamte Kette in der Lebensmittelproduktion unter Kontrolle zu bringen, sagt Greenpeace-Experte Christoph Thehn. Und er ergänzt, das ist ein Missbrauch des Patentrechts, Schnitzel und Schinken sind keine Erfindung. Greenpeace sowie 300 Umwelt- und Landwirtschaftsorganisationen fordern ein grundsätzliches Verbot der Patentierung von Pflanzen, Tieren und Lebensmitteln. Die Politik muss hier Grenzen setzen, so die klare Forderung. Monsanto hat danach die zwei Anträge bestätigt. Würde ein solches Patent erteilt, so wäre dies nach Einschätzung von Experten ein Dammbruch. Damit werde erstmals der Weg für Lizenzansprüche freigemacht, die sich vom Saatgut einer Pflanze, also von dem gentechnisch veränderten Soja, bis hin zum Endprodukt, das beim Tier rauskommt, nämlich zum Würstchen oder Schweinebraten führen. Monsanto reklamiert Greenpeace zufolge in dem Patentantrag für sich, dass die Verfütterung einer hauseigenen Gensojasorte zu einer erhöhten Konzentration von ungesäuerten Fettsäuren im Schwein führt. Das versteht kein Mensch. Daher wären die entsprechenden Fleisch- und Wurstprodukte eine exklusive Erfindung des Konzerns. Offenbar konzentrieren sich die Bemühungen von Monsanto aber nicht nur auf die Schweinezucht. Im März 2010 folgte ein weiterer Antrag auf Fische aus Aquakulturen, in dem der weltweit größte Agrarkonzern alle Fischprodukte für sich beansprucht, die mit Genfutterpflanzen von Monsanto gefüttert wurden. Die so gefütterten Fische sollen einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben. Denen wird unter anderem nachgesagt, dass sie das Risiko von Herzkrankheiten reduzieren. Und Lebensmittelhersteller versprechen sich von solchen Produkten ein Milliardengeschäft. Nicht nur Monsanto, sondern auch der Schweizer Konzern Syngenta, die deutsche Firma BASF und Bayer sowie andere sichern mit Patenten den Zugang zum lukrativen Lebensmittelmarkt. Allein zwischen 2007 und 2009 hat sich die Zahl der Anmeldungen auf normale Pflanzen und Saatgut verdoppelt. Das Geschäftsmodell hinter dem neuen Schweinepatent von Monsanto gilt als besonders lukrativ, weil der Patentinhaber wählen kann, auf welche Stufe, Verarbeitungsstufe er Lizenzgebühren erhebt. Die dabei anfallenden Mehrkosten dürften vor allem an den Konsumenten am Ende hängen bleiben. Aber auch Landwirte, Züchter und Lebensmittelhersteller sind betroffen. Wissenschaftler monieren seit längerem die negativen Auswirkungen der wachsenden Zahl von Patenten im Agrarsektor. An der Stelle muss ich einfügen, dass das Europäische Patentamt erstickt in Anträgen. Die kommen überhaupt nicht mehr hinterher, diese Anträge zu bearbeiten, auszusortieren, welche Anträge berechtigt sind oder nicht. So kann man auch eine Behörde und den Gesetzgeber austricksen. Diese Entwicklung beschäftigt inzwischen sogar die amerikanische Justiz. Amerikanische Anwälte prüfen derzeit, ob etwa Monsanto gegen Kartellrecht verstößt mit solchen Methoden, weil das Unternehmen natürlich versucht, über Patente eine Monopolstellung sich zu erwerben. Und da werden die Kartellbehörden in der Regel hellhörig. Aber entschieden ist da noch nichts. Ob das Patent tatsächlich erteilt wird, jetzt sind wir wieder beim Schwein, lässt sich schwer abschätzen. Ein ähnliches, das von der Sojabohne bis zum daraus hergestellten Öl geht, also Salatöl, wurde bereits erteilt. Sollte der Antrag von Monsanto Erfolg haben, wäre es Sache der einzelnen Länder, etwa des Europäischen Patentamtes, ein solches Patent letztendlich für Deutschland zu genehmigen. Warum muss diese Entwicklung uns, den normalen Konsumenten im Supermarkt, interessieren? Zuallererst, weil solche Patente auf lange Sicht das Endprodukt für den Käufer teurer machen. Monsanto erhebt Lizenzgebühren, die vom Tierzüchter durch die gesamte Produktionskette bis an den Endverbraucher weitergegeben werden. Das heißt, am Ende zahlen wir für diese tolle Erfindung, die wir vielleicht gar nicht wollten. Kommen wir zum zweiten Punkt, warum uns das interessieren sollte. Agrarkonzerne wie Monsanto versuchen, mit solchen Patenten den Markt zu monopolisieren und zu kontrollieren. Sie versuchen, Konkurrenten vom Markt zu drängen, weil diese, wenn sie nicht zahlen, möglicherweise gegen Patente verstoßen und damit drastische Strafen riskieren. Eine weitere Folge: die Vielfalt an Nutztieren wird drastisch eingeschränkt und das schränkt auch den Genuss und die Lebensqualität ein. Denn eine große Vielfalt an Grundprodukten bedeutet auch eine Geschmacksvielfalt beim Kochen. Die Folgen sind fatal. Konzerne versuchen sich über Patente die Rechte an Pflanzen und Tieren zu sichern, die das Ergebnis natürlicher Auslese und Jahrtausende langer Züchtung sind. Hier reden wir vom Kulturerbe der Menschheit, das nun plötzlich zur Handelsware erklärt wird und einige wenige Konzerne wollen daraus ein Geschäft machen, mithilfe von Patenten. Meiner Ansicht nach ist das eine der gefährlichsten Entwicklungen, die es derzeit in der Lebensmittelindustrie gibt, weil nicht überall sieht man das so kritisch wie in Europa. In Südamerika etwa oder auch in Amerika in weiten Zügen ist man da sehr viel kulanter auch bei der Genehmigung und Zulassung dieser Patente.
Wollten Sie was sagen? Beispiel, ich glaube, es ist auch Monsanto gewesen, die haben Mais in Argentinien gemanipuliert, Mais verarbeiten lassen und haben darauf auch auf die Nutztiere, die dieses Zeug essen, Patente bekommen. Und also ich komme aus der Nähe von der dänischen Grenze und ich habe mitbekommen, dass in Dänemark mussten die Verbraucher schon auf den Kaufpreis, hat Monsanto sich in Dänemark erstritten, dass wenn man Steak oder so gekauft hat im Laden, und das kam aus Argentinien, man musste auf den Kaufpreis drauf, wurde eine gewisse Gebühr mit irgendwie aufgeschlagen, die Monsanto dann abgefällt.
Das sehen Sie, da haben Sie schon, genau, das wusste ich nicht.
Obwohl aber wir in Europa gar nichts damit zu tun haben, was
genau
in Argentinien passiert.
Das ist eben diese Sache, dass das bis auf uns durchschlägt und das Fatale ist, wir merken es nicht, wir bekommen das eigentlich nicht richtig mit. Dabei will ich aber grundsätzlich auch nicht vorenthalten, dass natürlich die Forschungsarbeit von Konzernen, die diese Bayer und Co. unbestritten machen, dass sie natürlich auch irgendwie entlohnt werden muss, bezahlt werden muss. Sie hat natürlich durchaus ihren Wert und muss sich für die Firmen auch auszahlen. Aber was derzeit angetestet wird an Grenzen, geht meiner Ansicht nach weit über das ethisch und moralisch Vertretbare hinaus und wir schaden uns damit selber. Ein weiteres Beispiel aus dieser Serie, das kennen Sie wahrscheinlich, ist der Brokkoli. Da wird darum gestritten, ob Brokkoli ebenfalls unter das Patent, unter den Patentschutz fällt. Da hat eine Firma namens Plant Bioscience einen Stoff isoliert im Brokkoli, der offensichtlich Krebs vorbeugen soll. Und ist wohl in der Lage, Sorten zu züchten, in denen Brokkoli mit besonders hohen Konzentrationen vorkommt. Das Unternehmen versucht seit 8 Jahren ein Patent darauf zu bekommen. Das Europäische Patentamt hat es im Dezember in einem vorläufigen Urteil erstmal abgelehnt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Rechtsstreit damit beendet ist. Das wird vermutlich in die nächste Runde gehen. Das sagt auch Christoph Thiel. Viele andere Türen bleiben auch nach dem Brokkoli-Urteil geöffnet. Es bedeutet nur einen Etappensieg. Denn die große Beschwerde kann man aber nicht grundsätzlich darüber befunden, was patentierbar ist. Über den konkreten Patentantrag müssen im kommenden Jahr noch einmal die Behörden entscheiden. Bei einer Sonnenblume gab es diesen Fall schon. Patentiert wurde ein biotechnisches Verfahren, mit dem man besonders ölhaltige Pflanzen identifizieren kann. Daraus wurde ein weitergehender Schutz abgeleitet, ein Patent auf Samen, Gewächse und die daraus hergestellten Produkte, womit wir wieder dabei sind, dass wir das am Ende zahlen. Dann gibt es einen Punkt, der oft in dieser ganzen Diskussion untergeht und vielleicht Sie als Studenten an einer Universität besonders interessiert. Welchen Einfluss haben die Agrarkonzerne mit dieser Politik auf die Forschung? Die Antwort ist, der Einfluss ist gewaltig und er wird größer. Denn Universitäten erhalten für ihre Forschung immer weniger Geld vom Staat und sind zunehmend auf Aufträge aus der Wirtschaft angewiesen. Und Monsanto und Co. werden sicher keine Forschung in Auftrag geben, die nicht mit ihrer Geschäftspolitik konform geht. Es wird also nicht mehr in eine Richtung geforscht, die der Allgemeinheit von Nutzen ist, sondern für einzelne Unternehmen zum Schaden der Verbraucher. Das steht so auch in einem Artikel aus der Zeit. Ich möchte da nur einen kurzen Absatz zitieren. Fachleute warnen, dass Biopatente die Forschung behindern. Bekräftigt wurden diese Gefahren zuletzt durch ein Gutachten des Beirats für Biodiversität und genetische Ressourcen beim Agrarministerium. Dessen Fachleute warnen unter anderem davor, dass Biopatente keineswegs nur den erwünschten Anreiz zur Innovation bieten, sondern die Forschung im Gegenteil behindern. Viele kleine und mittelgroße Züchter würden durch die steigenden Lizenzgebühren für Pflanzenbestände und Verfahren verdrängt. Auch der Patente wegen sei der Marktanteil der vier größten Pflanzenzüchtungsunternehmen allein zwischen 1985 und 2006 deutlich gestiegen, von 8% auf 30% des weltweiten Branchenumsatzes. Das will ich jetzt so stehen lassen und komme gleich zur nächsten Stufe. Dann sind wir bei den Verarbeitern. Auch von denen bekommen wir selten irgendetwas mit. Oder sagt irgendjemand von Ihnen der Name Barry Callebaut oder AMD was? Barry Callebaut ist der weltgrößte Kakaoverarbeiter zu Schokorohmasse. AMD ist auch in diesem Geschäft tätig, ist ein amerikanischer Konzern. Barry Callebaut ist ein Schweizer Konzern. Das sind die Firmen, die etwa in Afrika, Südamerika große Teile der Ernte aufkaufen und verarbeiten, der Kakaoernte. Ich war vor 1,5 Jahren da und hatte die Möglichkeit, mir die Lage der Bauern anzuschauen. Ich will einfach ein paar Stellen aus dem entsprechenden Artikel zitieren. Überschrift: De Gaulle's Dilemma. Elfenbeinküste ist der größte Lieferant für die Schokoindustrie der Welt. Doch die Monokultur erweist sich nun als Bumerang. Die ausgelaugten Böden müssten rekultiviert werden. Dafür fehlt den Bauern das Geld, aber die Regierung kümmert das wenig. Abidjan. Der Flug von Abidjan nach San Pedro dauert ungefähr 1 Stunde. Die russische Propellermaschine, die schon bessere Tage gesehen hat, setzt aus einem wolkenverhangenen Himmel zum Anflug an. Die letzten Nebelfetzen verschwinden und geben den Blick auf eine tropische Traumkulisse frei. Lange unberührte Sandstrände, eine üppige grüne Vegetation, dazwischen kleine malerische Lagunen. Doch die Idylle erweist sich aus der Nähe betrachtet als trügerisch. Blauhelmsoldaten säumen die Landebahn, die Läufer ihrer Maschinengewehre sind ins undurchdringliche Buschwerk gerichtet. Der Frieden in Elfenbeinküste ist auch knapp 3 Jahre nach dem offiziellen Ende des Bürgerkrieges brüchig. Und inzwischen wissen wir, ist er neu aufgeflammt und die Lage beruhigt sich jetzt langsam. Es ist nur einer von vielen Konflikten, die den schwarzen Erdteil überziehen. Doch er gehört zu den wenigen, von denen die westliche Welt Notiz nimmt. Denn das Land am Golf von Guinea ist der größte Kakaoproduzent und damit der wichtigste Lieferant für die Schokoladenindustrie. Politische Wirren in Elfenbeinküste erschüttern selbst die weit entfernten Rohstoffbörsen. Dort erreichten die Kakaonotierungen in den vergangenen Wochen Rekordstände. Immerhin liefert das Land 35% des Weltbedarfs. Ein Viertel der 20 Millionen Bevölkerung lebt direkt oder indirekt vom Kakaoanbau. Die internationalen Abnehmer sind alarmiert. Das vierte Jahr in Folge ist der Erntetrag in Elfenbeinküste vermutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Misswirtschaft und Korruption haben den wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes schwer zugesetzt. Den Bauern reicht der Ertrag kaum zum Überleben. Die Durchschnittsernte pro Hektar sank in den vergangenen Jahren von 1000 Kilogramm auf bis zu 500, also er hat sich halbiert. Viele der Plantagen sind überaltert, immer mehr Kakaobäume gehen an Pilz- und Viruskrankheiten zugrunde. Die meisten Bäume müssen dringend ersetzt werden, doch dafür fehlt das Geld. Die Abhängigkeit von Kakao erweist sich immer mehr als Fluch für Elfenbeinküste. Das Land steuert auf eine Umweltkatastrophe zu. Die Anzeichen sind unübersehbar. Kakaobäume und frisch gepflanzte Kautschuksstecklinge wachsen entlang der Straße, die nordwärts ins Landinnere führt. Immer mehr Bauern setzen auf die gummiproduzierenden Pflanzen in der Hoffnung, so dem Teufelskreis der Armut entfliehen zu können. Plantagen, soweit das Auge reicht. Nur vereinzelt ragen Baumriesen wie Streichhölzer über das Blätterdach hinaus. Die letzten Überlebenden eines Regenwaldes, der die Landschaft über Jahrtausende prägte und die Böden vor Erosion schützte. Die verbliebenen Reste intakter Urwälder im Norden des Landes wurden während des Bürgerkrieges gefällt. Das war 2002 bis 2007. Von Norden her kann die Sahara nun noch schneller vordringen. Das Land wird zusehends trockener, damit schrumpft auch die Anbaufläche für Kakao. Eine Pflanze, die viel Wasser braucht. Kwasi Kradegol ist Kakaobauer in zweiter Generation. Mit 5 Hektar Land gilt der hagere große Mann, der sein genaues Alter nicht kennt, der nicht lesen und schreiben kann, kaum noch als Kleinbauer. Er lebt in einem kleinen Dorf 100 Kilometer entfernt von San Pedro. Seit sich die Bauern in der Gegend zu einer Kooperative zusammengeschlossen hätten, geht es ihm besser, sagt er. Wir bekommen mehr Geld für unseren Kakao. Was mit seinem Kakao geschieht, weiß de Gaulle nur aus Erzählungen. Schokolade haben er und seine Kinder noch nie probiert. Viel zu teuer, sagt er. Außerdem seien sie nur schwer zu bekommen. Umgerechnet 1,80 erlöst de Gaulle Ende Januar für 1 Kilogramm Kakao. Das ist 50% unter Weltmarktniveau. Dabei geht es de Gaulle noch gut. Viele andere Bauern bekommen nur 10% oder 20%. Doch den Lieferanten bleibt keine Wahl, sie haben keine Fahrzeuge, mit denen sie ihre Ware an den nächsten Handelsplatz bringen könnten. Der Kakaohandel in Elfenbeinküste ist fest in der Hand von libanesischen Händlern und fest in der Hand von Großkonzernen wie Unternehmen wie Cargill, ADM, der Schweizer Produzent Barry Callebaut sowie die ivorische Safkakao. Der Kakaoanbau ist in Westafrika ein Relikt aus der Kolonialzeit. Portugiesen, Spanier und Holländer führten die Pflanze aus Südamerika ein. Fouad Boigny, das war der erste Präsident des Landes, nachdem es in die Unabhängigkeit entlassen wurde, hat beschlossen, dass sein Land die führende Kakaonation der Welt wird und hat auch alles dafür getan. Er hat viele Arbeitskräfte aus dem Ausland ins Land geholt, was Ursache für den Bürgerkrieg jetzt ist, weil zu viele Menschen ohne Land sind und immer weniger Anbaufläche vorhanden ist. Jetzt könnte man sich ja nun fragen, wer ist schuld an diesem Desaster in Elfenbeinküste? Und wenn man sich das anschaut, könnte man zu dem Schluss kommen, wie immer in Afrika sind es die korrupten Machthaber, die viel von dem Geld, das mit dem Kakaoanbau verdient wurde, in ihre eigene Tasche gesteckt haben und nichts an die Kakaobauern weitergegeben haben. Doch damit macht man sich das jetzt nun wirklich zu einfach, weil Schokoproduzenten wie Barry Callebaut, EDM oder Lindt haben von diesem System jahrzehntelang profitiert und es unterstützt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass eines dieser Unternehmen Bestechungsgelder gezahlt hätte, aber man kann davon ausgehen. Man kann es nicht ausschließen, sagen wir so. Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Umweltverschmutzung, Urwaldvernichtung, all das ist seit Jahrzehnten bekannt und wurde von diesen Unternehmen billigend in Kauf genommen. Sie haben dabei gut verdient und die Konsumenten, wir hatten wenig zu klagen, weil Schokolade gehört zu den Produkten, die in den letzten Jahren kaum teurer geworden sind. Aber irgendjemand zahlt immer die Zeche. Und in dem Fall waren es die Bauern in Elfenbeinküste, deren Einkommen seit Jahren zurückgeht und die am Rande des Existenzminimums leben und spätestens in der nächsten Generation, also selbiger Bauer hatte 15 Kinder, bei den anderen ist es auch so, ist diese Bevölkerungsexplosion nicht mehr mit der wirtschaftlichen Grundlage in Einklang zu bringen. Das wird zu großen, großen Problemen führen und die haben ihre Ursache nicht in politischen Konflikten, sondern sie haben ihre Ursache in wirtschaftlichen Entwicklungen, an denen auch Lebensmittelkonzerne aus der ganzen Welt beteiligt sind. Und es gibt noch jemanden, der kräftig abzahnt, nämlich Spekulanten. Kurzer Auszug aus der SZ, Überschrift Mr. Schokofinger. Seinen Spitznamen Schokofinger trägt er sicher nicht zu Unrecht. Anthony Ward kennt sich aus am Kakaomarkt und er weiß, wie man ihn manipuliert. So gesehen hat er einiges gemeinsam mit Eric Goldfinger, dem James-Bond-Gegenspieler, der im gleichnamigen 007-Film mit finsteren Spekulationsgeschäften die Weltherrschaft an sich reißen will. Da ging es um Gold. Für Ward muss es allerdings nicht die ganze Welt sein. Ihm reicht es von Zeit zu Zeit, den Kakaohandel unter seine Kontrolle zu bringen, um Millionengewinne abzuschöpfen. Zuletzt geschehen im Juli 2010, als er an der Londoner Börse Liffey unbemerkt 240.000 Tonnen des Rohstoffs kaufte und nahezu den gesamten europäischen Markt damit leerfegte. Er hatte seine Kontrakte nicht wie sonst üblich vor der Fälligkeit weiterverkauft, sondern sich die Ware direkt gesichert. Das ist ganz legal, nicht verboten. Damit erzeugt er aber einen künstlichen Engpass, der den Kakaopreis in London vorübergehend auf den höchsten Stand seit 33 Jahren trieb. Das hat der Mann nicht zum ersten Mal gemacht. Er hat das 1996 schon gemacht. Damals war er noch bei der Investmentbank Salmon Smith Barney. Und er hat es 1998 wiederholt. Damals hatte er schon seinen eigenen Hedgefonds. Und nun hat er es wieder probiert, mit Erfolg. Daran kann man erkennen, dass am Markt für Rohstoffe gefährliche Spekulationen stattfinden, die einen unglaublichen Einfluss auf Preise haben. Und diese Auswirkungen bekommen auch wir zu spüren. Weil sich natürlich irgendjemand muss diesen teuren Kakao am Ende zahlen. In dem Fall waren es erstmal die Hersteller und die haben dann die Schokopreise hochgesetzt. Oder, wie es in England einige Hersteller gemacht haben, sie haben einfach den Kakaoanteil in ihren Produkten reduziert. Das ist auch eine Möglichkeit. Da sind wir wieder bei dem Problem der Mogelpackungen. Und ich bin jetzt schon an der dritten Stelle. An dem Punkt, wir sind bei den Herstellern. Und das ist ja unser Hauptthema. Und da gibt es viel dazu sagen. Es hat viele Facetten. Ich schaue mal, wie weit ich komme, weil die Stunde... Ah, gut, okay. Ich werde mein Möglichstes tun. Dieser Artikel, aus dem ich jetzt zitiere, der ist letztes Jahr im Spiegel erschienen. Und er pickt sehr umfassend alle diese Dinge raus, die sich so abspielen und pickt sie an. Und ich denke, das ist vielleicht das, was wir hier erstmal machen sollten, bevor wir dann auch in die Diskussion gehen. Die Geschmacksillusion ist die Überschrift. Alfons Schubeck war mal nur ein hervorragender Koch. Der Guide Michelin verlieh ihm sogar einen Stern. Dann kam Schubeck ins Fernsehen, seine Kunst verwässerte ein wenig, die Popularität stieg, Schubeck warb für vorgekochte Fertiggerichte und Tiefkühlkost und wurde Suppen- und Soßenpate der Firma Escoffier, die auch die PR-Filmchen mit ihm dreht. Natürlich geht es hier nicht um irgendwelche Suppen, sondern um Gourmet-Suppen, die eine authentische Zubereitung in Anlehnung an die Spitzengastronomie ermöglichen sollen. Die Champignon-Cremesuppe, etwa Ratsch, die Dose auf, Pulver rein, aufgekocht und, sehr wichtig, ein bisschen ziehen lassen. Sei ein Feinschmecker-Spitzenprodukt, versichert die Firma. Die Verbraucherschützer von Foodwatch guckten sich den Inhalt der Tüte an. Ihr Urteil, wie eine gewöhnliche Tütensuppe, nur zum dreifachen Preis und mit einer Fülle von Zusatzstoffen. In den Fond der Suppe hat es nur ein einziges echtes Gemüse geschafft, Lauch. Ansonsten besteht das hochwertige Produkt aus Wasser, Salz, Zucker, Gewürzen, Tomatenmark, dem Geschmacksverstärker Hefeextrakt mit dem umstrittenen Glutamat und Aroma. Escoffier rechtfertigt den hohen Preis mit den vielen Verarbeitungsschritten und der hochwertigen Verpackung aus Weißblech. Schubeck mogelt sich aus der Verantwortung. Er schmecke die Suppe nur ab. Die Entrüstung der Verbraucher war so groß wie bei keiner Foodwatch-Aktion zuvor. In nur einer Woche meldeten sich über 3000 Menschen. Die meisten warfen Schubeck üble Täuschung und Käuflichkeit vor. Der Aufstand gegen den Spitzenkoch war der vorläufige Höhepunkt eines seit Monaten wachsenden Unmuts gegen den Nepp der Lebensmittelindustrie. 30.000 neue Produkte lanciert die Lebensmittelindustrie pro Jahr. Das sind etwa 600 pro Woche. Auf den Etiketten dieser Produkte prangen Sicherheit und Gesundheit. Es wimmelt nur so von Qualitätssiegeln, Reinheitsgarantien und moderner Nährwertalgebra. Nur bekommen die Verbraucher eigentlich noch das, was sie zu kaufen glauben? Oder werden sie gerade um das betrogen, was ihnen immer während Versprechen